In unserem heutigen Expertinnen-Interview habe ich Josephine Abraco zu Gast. Wir sprechen über das Thema Rassismus, wo Rassismus in Kitas noch zu finden ist und natürlich darüber, wie du das Thema auch mit den Kindern besprechen kannst.
Wir sind Julia Bauschke und Sabine Hanstein, zwei der Autorinnen des Förderprogramms Piratenreise. Wir sind überzeugt davon, dass eine gute Vorbereitung auf die Schule nicht am Tisch und auf dem Papier stattfinden, sondern an der natürlichen Neugier der Kinder und ihrer Spiel- und Bewegungsfreude ansetzen sollte. In unserem Podcast dreht sich darum alles um ein bewegtes Lernen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Heute auch wieder mit einer Kategorie, die ich total gerne mag. Es ist nämlich heute wieder die Kategorie ExpertInnen-Interview. Und ich habe heute Josephine Abraco mitgebracht. Und wir beide wollen uns heute zum Thema Rassismus austauschen. Josephine, ich muss erst mal kurz sagen, ich bin total aufgeregt, merke ich, was mir sonst bei ExpertInnen-Interviews gar nicht so geht. Aber ich merke, das Thema Rassismus ist bei mir noch so ein Thema, damit habe ich mich, muss ich einfach sagen, unglaublich wenig bis gar nicht mit beschäftigt. Und ich merke, dass da bei mir so eine Unsicherheit auf jeden Fall ist. Und deswegen freue ich mich total, dass du da bist, denn du bist Expertin in dem Bereich. Du bist, wenn ich das richtig rausgelesen habe, du kannst gerne ergänzen, was dir noch wichtig ist. Du bist Afrika-Wissenschaftlerin, Autorin, du hast auch Bücher zu dem Thema geschrieben. Da können wir gerne nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Du bist Trainerin und setzt dich auch für die Bildungsarbeit zum Thema Rassismus ein. Ich verstehe das so, dass du Vorträge hältst und Lesungen auch in Unis, glaube ich, gibst, ne? Und auch Workshops anbietest, rassismuskritische Workshops. So, das ist das, was ich von dir gehört habe. Und da dachte ich, ja, perfekt, wunderbar. Dich kann ich zum Thema einladen, um unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Thema Rassismus auch, einfach da das auf den Schirm zu bringen. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich musste gerade schmunzeln, weil du meintest, du kannst gerne ergänzen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht so richtig was. Ich glaube, das sind wohl die wesentlichen Sachen, okay, die ich so in meiner Arbeit mache.
Ja.
Und vielleicht auch noch das, ich finde das total spannend, dass du direkt eingestiegen bist mit, ich bin aufgeregt, weil ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus. Und ich finde es total interessant, weil eigentlich finde ich, ist das auch ein guter Einstiegspunkt. In diesem Zusammenhang, also im Kontext von Rassismus, gibt es total oft die Vorstellung von, wir müssen das quasi von Beginn an wissen. Wir müssen von Beginn an in Anführungszeichen gute oder vermeintlich böse Menschen sein und wir müssen alles auf dem Schirm haben. Aber dabei funktionieren ja Lernprozesse und ich meine, PädagogInnen wissen das wahrscheinlich mit am besten, funktionieren nicht so, dass wir auf die Welt gekommen sind mit irgendeinem Fachwissen zu bestimmten Themen, sondern wir müssen uns das mühsam aneignen. Also wenn ich in der Uni bin zum Beispiel und ich habe Studierende, die bei mir eine Bachelorarbeit schreiben, und die dann ganz verzweifelt mir Nachrichten schreiben und sagen, ich komme nicht voran, ich weiß nicht, was ich tun soll, finde ich auch total wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wir lernen diese Sachen, während wir sie machen. Wir sind nicht damit geboren, sondern wir sind irgendwann mal in die Schule gekommen, haben das Alphabet gelernt, haben dann mühsam angefangen, die Buchstaben nachzuzeichnen, haben dann angefangen, die zusammenzusetzen und irgendwann schreiben manche Leute zum Beispiel eine Masterarbeit. Und im Zusammenhang mit Rassismus ist es genauso auch. Unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass wir uns mit Rassismus kritisch beschäftigen, sondern im Gegenteil, ein großes Problem ehrlicherweise in unserer Gesellschaft ist, dass es diese Vorstellung gibt, Rassismus hat vermeintlich mit der Mitte der Gesellschaft nichts zu tun. Ich glaube, die aktuellen Wahlergebnisse machen sehr stark deutlich, dass das sich so nicht mehr aufrechterhalten lässt. Aber es gibt eben diese Vorstellung, die vermeintliche Mitte der Gesellschaft ist frei von Rassismus und rassistisch sind nur die vermeintlich bösen anderen, die zum Beispiel gesichert rechtsextreme Parteien wählen, aber eben nicht wir. Und ich glaube, das, was so wichtig ist und das, was wir in diesem Lernprozess immer wieder in den Blick nehmen müssen, ist, dass wir als Teil dieser gesamten Gesellschaft meistens einfach kaum Wissen zum Thema Rassismus haben und ehrlicherweise woher auch. In der Schule kommt es kaum vor. Es kommt an super vielen Stellen nicht vor.
Ja, danke, dass du es nochmal so benennst. Also einerseits entlastet es mich, ja, also dann denke ich so, okay, ja, ich bin Lernende, ich bin auch total gern Lernende und auf der anderen Seite motiviert es mich auch zu sagen, ja, aber genau da ist ein Lernfeld, wo ich hingucken möchte auf jeden Fall und dafür machen wir ja auch die Podcast-Folge, um Pädagoginnen und Pädagogen oder einfach Menschen, die mit Kindern zusammenarbeiten, dass die eine Idee bekommen, wie können sie eben das Thema auch den Kindern schon einfach als Begriff mit auf den Weg geben und auch mit Inhalt füllen und ihnen einfach die Bedeutung, ja, erklären, erklären, was es eben macht und wie sie sie auch antirassistisch begleiten können, ne? Deswegen, ja, umso mehr freue ich mich, dass du da bist. Lass uns doch mal gleich einsteigen, weil Rassismus als Definition, ja, wir können das jetzt alle googeln, mal bei den Duden nachschauen, aber vielleicht kannst du einfach noch mal sagen, wie definierst du Rassismus für dich?
Also, was mir immer total wichtig ist, voranzustellen, ist, ich habe keine persönliche Rassismusdefinition, sondern ich beziehe mich sehr stark auf die wissenschaftliche Beschäftigung mit Rassismus. Also zum Beispiel in den Sozialwissenschaften, in Geschlechterstudien kommt natürlich Rassismus als Form von Diskriminierung auch vor. In der Sozialpsychologie wird zum Thema Rassismus geforscht. Also mir ist total wichtig, einfach nochmal zu sagen, hier geht es nicht um meine persönliche Meinung so sehr, als das, was der aktuelle Stand der Forschung dazu ist. Und ich glaube, einer der zentralsten Punkte ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich gerade schon angesprochen habe. Wir haben quasi unterschiedliche Rassismusverständnisse oftmals. Also ein gesamtgesellschaftliches geht davon aus, Rassismus hat etwas mit meiner persönlichen Absicht zu tun. Und wenn die böse ist, bestimmten Menschen, bestimmten Gruppen gegenüber, dann habe ich rassistisch gehandelt. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive wird hier manchmal auch der Begriff strukturell vor Rassismus geschoben, um deutlich zu machen, das ist überall in unserer Gesellschaft verbreitet. In allen möglichen zwischenmenschlichen Interaktionen kommt es vor. Es kommt vor auf der institutionellen Ebene durch Regeln, Maßnahmen, Gesetzgebungen, aber auch so Sachen wie zum Beispiel Racial Profiling. Das ist eine rassistische Praxis der Polizei, nämlich verdachtsunabhängige Kontrollen von Menschen, die Rassismus erfahren. Und gleichzeitig ist das per Gesetz sogar verboten. Und dann aber auch diese strukturelle Ebene, nämlich geteilte Wissensbestände, also diese Vorstellung von, wer gehört zu Deutschland dazu, wer ist eigentlich deutsch. Und hier gibt es eine ganz klare Verbindung zwischen Weißsein und Deutschsein. Als ein Beispiel aber auch, wer hat dann welche Zugänge in der Gesellschaft? Weil wenn wir uns mit Diskriminierung allgemein und mit Rassismus als Form von Diskriminierung beschäftigen, dann stellen wir immer auch die Frage, welche Menschen können eigentlich wie an der Gesellschaft teilhaben? Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist zu verstehen. Strukturell bedeutet also, unabhängig davon, welche Absichten ich habe, ich könnte theoretisch sogar gute Absichten haben, kann ich also rassistisch handeln. Und genau darin besteht ehrlicherweise auch der Auftrag dann, nämlich zu überlegen, wie verhalte ich mich eigentlich und welche Effekte hat jeweils mein Handeln? Also habe ich vielleicht eine gute Absicht? Ein konkretes Beispiel könnte hier die Migrationspädagogik sein, die zum Beispiel in den 80ern, 90ern dann gemerkt hat, okay, es gibt Gruppen, für die gibt es quasi keine pädagogischen Angebote, in dem Fall ganz konkret muslimische Jugendliche. Und das an sich ist ja erstmal eine gute Absicht, eine gute Idee zu überlegen, okay, welche pädagogischen Angebote gibt es eigentlich und an wen richten die sich und gibt es Zielgruppen, die wir bisher vernachlässigen. Und dann allerdings ist sozusagen mit einem rassistischen Stereotyp gearbeitet worden, nämlich wir machen Gewaltprävention für junge muslimische Männer. Gewaltprävention könnten wir aber natürlich auch genauso für weiß-christliche Männer machen als Beispiel. Also hier ist so ein ganz klassisches Beispiel von guter Absicht gehabt, aber am Ende des Tages Rassismus reproduziert. Das heißt, die Frage, die für uns eigentlich immer im Zentrum stehen muss, ist nicht die Frage von, bin ich eine gute oder eine böse Person? Sind meine Absichten gut oder böse? Davon können wir uns wirklich komplett frei machen und abwenden, sondern welche Effekte hat ein jeweiliges Verhalten? Trägt mein Handeln dazu bei, dass mehr Menschen Zugang haben oder auch vor Rassismus geschützt werden? Oder trägt mein Handeln zum Gegenteil bei? Das ist es, was wir eigentlich einfach immer überprüfen müssen.
Okay. Ich würde es auch so verstehen, vielleicht passt das nochmal mit rein. Das ist, ich denke, das hast du auch in dem Sinne auch gesagt oder auch mit dem Beispiel, was du eben meintest. Ich verstehe Rassismus auch, dass es so ein Schubladendenken gibt. Also, dass Menschen einfach in eine Schublade getan werden, ja. Also, dass, wie du es eben schon meintest, junge muslimische Männer brauchen da ein Präventionsprogramm. Also, da ist eine Schublade aufgemacht worden. Nur diese Menschen brauchen dieses Präventionsprogramm, ja. Also, in Schubladen zu denken oder in irgendwas zu Menschen zu unterteilen, ja. Also, dass, statt in dieser Denke zu sein und auch in dieser Haltung, dass wir alle gleichwertig sind, ja. Und dann eben den weiteren Schritt zu machen, ja, Moment mal, irgendwas stimmt hier in unserer Gesellschaft nicht. Es wird aber nicht danach gehandelt. So habe ich für mich das jetzt, oder so an dem Punkt bin ich gerade, dass ich Rassismus so mir, ja, einfach, ja, so als Definition ranhole.
Ich finde es total spannend, dass du das sagst, weil das, was du beschreibst, dafür gibt es tatsächlich auch einen Fachbegriff, der aus dem Englischen kommt. Das englische Wort dafür ist Othering. Das Deutsche ist manchmal sowas wie Fremdmachung oder Anderung. Und hier wird was ganz Konkretes beschrieben, was ich wichtig finde, nicht nur für Rassismus als Form von Diskriminierung, sondern genauso für Sexismus oder Ableismus, die Diskriminierung von behinderten Menschen zum Beispiel, oder auch Klassismus, die Diskriminierung hinsichtlich des sozioökonomischen Status. Und zwar passiert hier eine Sache, die immer verknüpft ist, nämlich Wir haben einen Gruppenkonstruktionsprozess. Das heißt, Gruppen werden gesellschaftlich erfunden. Die sind nicht einfach natürlich da, sondern die werden erfunden. Und dann haben wir ein Merkmal im Kontext von Rassismus. Kann es etwas wie Hautschattierung sein? Kann es etwas wie Religion zum Beispiel sein? Und dieses Merkmal wird mit Bedeutung aufgeladen. Das heißt, wir haben hier immer eine Verknüpfung von einem Merkmal, meistens einem Merkmal, das auch unveränderlich ist an der Person, auf die eine Person keinen Einfluss hat. Und dann gleichzeitig sozusagen werden damit Eigenschaften verknüpft. Das heißt, das, was du gerade auch noch mal aufgegriffen hast als Beispiel, ist, wir haben das Merkmal muslimische Männer und dann haben wir sozusagen die Eigenschaft, sind gewaltbereit, sind kriminell und so weiter. Das ist das, was sozusagen Fremdmachung ist. Und damit passiert aber, und das finde ich total wichtig zu sagen, gleichzeitig noch etwas. Wir haben nämlich einmal die Gruppen, die jeweils als fremd und anders hergestellt werden, die sozusagen konstruiert oder erfunden werden. Und gleichzeitig damit, ohne dass wir es benennen müssen, sagen wir etwas über die Gruppe wir aus. Wer sind vermeintlich wir? Also weiße Menschen sind das Gegenstück zur Gruppe der anderen. Das heißt, weiße Männer sind vermeintlich nicht gewaltbereit, weiße Männer sind vermeintlich nicht kriminell. Also, und das ist sozusagen dieses, das, was du gerade Schubladendenken genannt hast. Und ich finde es so wichtig, das so konkret zu beschreiben, nämlich dieses, es ist einmal das Merkmal und es ist die Zuschreibung, die damit verknüpft ist. Weil ich ganz oft so Fragen bekomme wie, ja, aber Menschen sehen ja wirklich unterschiedlich aus, zum Beispiel im Zusammenhang von Rassismus. Und ja, also ich bin eine schwarze Person, das stimmt, mein Melaningehalt ist anders als der von meiner weißen Mutter zum Beispiel. Allerdings hat das sozusagen nichts mit menschlichen Eigenschaften zu tun. Und genau das ist es, was Diskriminierung immer wieder macht. Diskriminierung macht immer auf, dass an dieses Merkmal Eigenschaften geknüpft sind, die vermeintlich biologisch sind, die unveränderbar sind und die am Ende der ausschlaggebende Punkt dafür sind, dass bestimmte Menschen schlechteren Zugang haben zu politischer Repräsentation und Teilhabe, zur gesundheitlichen Versorgung, zum Arbeits- oder Wohnungsmarkt zum Beispiel, also zu vielen unterschiedlichen Sachen, die wir im Leben brauchen, um ein gutes Leben führen zu können. Und hier findet sozusagen also die quasi die dritte Verknüpfung statt, nämlich wir haben einmal Merkmal, wir haben die vermeintliche Eigenschaft. Und das wiederum wird als Rechtfertigung dafür genommen, dass bestimmte Gruppen eben ausgegrenzt werden, benachteiligt werden.
Ja, total spannend. Ich merke, das ist auf jeden Fall ein umfangreiches Thema. Also ich glaube, da kann ich mich noch ein paar Wochen und Monate mit beschäftigen, wenn nicht sogar ein Leben lang. Ja, ich fange ja gerade erst an, mir das mal anzuschauen, weil ich es so wichtig finde. Und deswegen, ja, spannend. Danke nochmal für den Einblick. Jetzt stellt sich mir, also ich versuche so repräsentativ für die Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast hören, einfach mich so reinzudenken, ja, was mit was für Situationen sind die denn so konfrontiert in ihrem Alltag? Und jetzt hören die, ich stelle mir vor, wie sie unseren Podcast jetzt hören, unser Interview hier hören und so überlegen, ja, aber Manu, ich arbeite jetzt mit den Kindern im Vorschulalter. Ich kann jetzt nicht das, was die Josephine da gerade gesagt hat, das kann ich denen ja nicht mehr so einmal runterrattern. Das geht natürlich nicht. Es muss natürlich in der kindgemäßen Sprache und an das Entwicklungsalter angepasst werden. Hast du Ideen? Ja, also was Erzieherinnen, Erzieher, Hörerinnen, Hörer, die heute unser Interview hören, was können die für Worte wählen, um Rassismus den Kindern, um sich mit dem Thema zu befassen? Ja, wie können sie Kindern das Thema Rassismus näherbringen, erläutern, erklären, die Wichtigkeit und uns, ja, sich da selber auch nochmal hinterfragen, aber vor allem auf die Kinder bezogen? Was oder als Tipps geben oder als ja Worte auch mit reingeben.
Also ich habe tatsächlich mehrere Gedanken. Nämlich, also zum einen ist eine Erfahrung, die ich im Rahmen meiner Arbeit wirklich immer wieder mache, dass weiß positionierte Menschen oder Menschen, die eben nicht von Rassismus negativ betroffen sind, sondern die zur vermeintlichen Wir-Gruppe gehören, dass die einen unheimlichen Druck empfinden, in diesem Lernprozess zu sagen, und wie gebe ich es eigentlich an andere Leute weiter? Das heißt, das ist eigentlich schon total ein Schritt, der sehr weit ist. Nämlich nicht nur, ich lerne gerade, also ich lerne quasi gerade das Alphabet und gleichzeitig muss ich einer anderen Person beibringen, wie sie eine Masterarbeit schreibt. Das ist nicht
Finde ich ein
realistisch.
super Bild. Dankeschön.
Also ich finde es total wichtig, das
Total
einfach mal sich so auf den Schirm zu
Ja.
rufen. Was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass sich daraus ergibt, ja, wenn ich mich nicht super tief mit dem Thema befasst habe, kann ich junge Menschen dabei nicht begleiten. Absolut nicht. Das ist nicht, was ich sagen möchte. Was ich sagen möchte, ist, es macht Sinn, sich den Druck rauszunehmen und wahrzunehmen, dass es eine Gleichzeitigkeit im Lernen geben kann. Das heißt also, ich bin nicht mehr die Person, die das Alphabet lernt und die einer anderen Person helfen muss, eine Abschlussarbeit an der Uni zu schreiben, sondern vielleicht bin ich die Person, die das Alphabet lernt und interessiert neben einer anderen Person bin, sage, ich lerne gerade das Alphabet. Guck mal, was ich gelernt habe. Hast du das, kannst du das auch schon? Also, tatsächlich sozusagen diesen Lernprozess vielleicht auch als gemeinsamen Lernprozess zu verstehen. Und Ich sage das deshalb, weil da kommt noch was anderes rein, nämlich es gibt ja auch Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen, Adultismus als Form von Diskriminierung. Und ich finde, auch auf der Ebene ist es total wichtig, nochmal wahrzunehmen, wenn ich mich in einem Aspekt nicht gut auskenne, ist vielleicht nicht mein Auftrag, so zu tun, als wüsste ich es besser, um quasi das Bild der wissenden, erwachsenen Person aufrechtzuerhalten, sondern vielleicht ist mein Auftrag, explizit zu machen, dass ich als erwachsene Person Dinge dazulerne. Das ist so ein wichtiger Punkt. Also, dass ich als erwachsene Person nicht abgeschlossen bin, nicht fertig bin, sondern dass es immer Dinge gibt, die wir lernen können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich wichtig finde, ist, also, ich habe ein Kind, ich arbeite, habe auch viel mit Kindern gearbeitet. Ich glaube, es geht am Anfang gar nicht unbedingt darum, dass Kinder komplizierte Begriffe verstehen oder dass Kinder ganz genau verstehen, was ist eine wissenschaftliche Rassismusdefinition. Das ist überhaupt nicht notwendig, sondern es macht total Sinn, diesen Lernprozess, so wie alle anderen Lernprozesse, auch in kleine Häppchen einzuteilen. Das heißt, ein Aspekt könnte zum Beispiel sein, dass es wichtig ist, darauf zu achten, mit welchen Spielmaterialien ist eine Kita zum Beispiel ausgestattet. Kommen da alle Kinder gleichberechtigt vor? Werden auch Kinder positiv repräsentiert, die gängigerweise vielleicht lange nicht positiv repräsentiert wurden? Ich möchte hier noch mal kurz auf diesen Aspekt Repräsentation eingehen, weil ich sehr oft sowas höre wie Repräsentation ist wichtig und das stimmt natürlich auch. Aber auch Repräsentation ist nicht neutral. Ein ganz konkretes Beispiel: Es gab für den Englischunterricht lange Zeit ein Begleitmaterial, und zwar hieß das America's Social Problems. Da geht es so um, das ist sozusagen noch mal eine Vertiefungsebene. Und in diesem Begleitmaterial im Zusammenhang mit sozialen Problemen in den gegenwärtigen USA werden ausschließlich Menschen gezeigt, die von Rassismus negativ betroffen sind. Das heißt, wir haben eine totale Repräsentation von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aber eine negative. Und das ist etwas, worauf wir achten müssen, wenn wir Spielmaterialien aussuchen. Kommen zum Beispiel muslimische Kinder als Ärztinnen vor? Kommen die vor als Personen, die vielleicht besonders verbindend sind? Also Dinge, die wir als positiv wahrnehmen in der Gesellschaft. Kommen sozusagen Menschen, die Rassismus erfahren, die von Rassismus betroffen sind, kommen die selbstverständlich vor und kommen die in Rollen vor, die auch als positiv wahrgenommen werden? Das ist, glaube ich, ein Punkt. Also dieses, was ist eigentlich die Umgebung? Welche Umgebung kreiere ich eigentlich?
Finde ich beide Aspekte total spannend. Also gerade den ersten Punkt, den du genannt hast, den feiere ich ja total, weil das auch meiner Haltung entspricht. Ja, also ich habe sofort diesen Gedanken, mit Kindern auf Augenhöhe kommunizieren, auch als Erwachsene. Also ich wiederhole das, was du eigentlich gesagt hast, oder gebe es in andere Worte vielleicht wieder. Ne? Also auch den Kindern zu zeigen, wir sind auch lernende Personen und wir können auch Fehler eingestehen, ja, und können mit den Kindern gemeinsam lernen. Oder Kinder können einen durchaus auch etwas mal erklären, ja, und haben vielleicht eine andere Idee, wie sie mit bestimmten Dingen umgehen, jetzt mal ganz allgemein gefasst. Also das feiere ich total. Ja, finde ich wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das heißt also wirklich, sich erstmal selber mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen, wenn man so wie ich jetzt gerade nochmal darauf gestoßen ist und so, Manu, ja, den Druck rausnehmen und zu so sagen, okay, ich befasse mich damit und kann aber Kinder, wenn ich jetzt zum Beispiel Erzieherin in einer Kita bin, die durchaus in den Prozess mit reinnehmen, so habe ich das jetzt verstanden, ne, und vielleicht das auch als Projekt machen und sagen, oh, ich beschäftige mich da gerade mit und lasst uns mal gucken, was können wir vielleicht, was haben wir für Bücher denn schon da oder was kennt ihr denn für Religion, kann man auch nochmal mit reinnehmen, ja, oder ja, einfach das Thema so ganz öffentlich machen in dem Raum, wo ich mich bewege, so habe ich das jetzt verstanden. Und finde das eine wunderbare Idee für Erzieherinnen und Erzieher. Ja.
Total. Also, und ich finde die Idee, die du gerade eingebracht hast, nämlich dieses zu sagen, wir machen ein gemeinsames Projekt draus, finde ich total gut. Also mal mit Kindern zu gucken, ja, was für Bücher haben wir eigentlich? Wer kommt denn da eigentlich vor? Wir können mal zum Beispiel sagen, wir machen einen Stapel. Also kommen hier Kinder vor, das hängt natürlich davon ab, wo ich bin, ne? Aber kommen hier Kinder vor, die so aussehen? Kommen hier Kinder vor, die so aussehen? Dann sammeln wir mal und gucken mal, wovon haben wir eigentlich mehr zum Beispiel. Also es können wirklich, es kann auch so was Spielerisches sein mit den Kindern zusammen.
Ja.
Ich finde ein anderer Aspekt auch total wichtig. Was ist alles sozusagen Teil des Kita-Alltags? Welche Feste werden zum Beispiel gefeiert? Was ist selbstverständlich, dass wir feiern? Was sind Sachen, die wir alle nicht mitdenken zum Beispiel? Anderes Beispiel, sind Elternabende vielleicht an Feiertagen, also
Ja.
nochmal eine andere Form von Diskriminierung, ne? Antisemitismus, aber sind die vielleicht an jüdischen Feiertagen und wir haben es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt zum Beispiel? Also da gibt es total viele unterschiedliche Ebenen, die wir mitdenken können. Das andere, was ich super wichtig finde, ist tatsächlich auch wahrzunehmen, und das ist ein total großer Punkt, den ich immer wieder mitbekomme, dass Leute das nicht auf dem Schirm haben und auch nicht auf dem Schirm haben wollen. Kinder lernen sehr früh, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Es geht gar nicht anders. Sie sind darauf angewiesen, ansonsten können sie quasi gar nicht sich navigieren in ihrer Welt. Und dazu gehört Rassismus ehrlicherweise dazu. Das ist genau diese Vorsilbe, dieses Wort strukturell, genau darum geht's. Und es gibt Untersuchungen, die einfach sehr deutlich aufzeigen, schon sehr früh können Kinder visuelle Unterschiede wahrnehmen an Menschen. Das heißt, ein Kind kann sehen, ob eine Person eine helle oder eine dunkle Hautschattierung hat, ob die grüne Augen oder dunkelbraune Augen haben und so weiter. Das Kind können Kinder schon früh wahrnehmen. Und relativ früh, also schon im Alter von 2, 3 Jahren, gibt es dann die Verknüpfung, die gesellschaftlich gemacht wird, nämlich Leute, die so aussehen, denen bin ich sozusagen gut gegenüber gesonnen und Leute, die so aussehen, denen gegenüber bin ich nicht gut gesonnen. Und das Kind macht natürlich auch Selbsterfahrungen, je nachdem, ob es von Rassismus betroffen ist oder ob es eben weiß positioniert ist. Das heißt, schon sehr früh, schon im Alter von ungefähr 3 Jahren, können Kinder rassistische Vorurteile haben. Das ist total wichtig. Und spätestens dann mit Eintritt in die Schule wissen Kinder, zu welcher Gruppe gehöre ich. Gehöre ich zu der Gruppe, die Sachen machen kann, die irgendwie Stress verbreiten kann und wahrscheinlich nicht so hart bestraft wird? Oder gehöre ich zu der Gruppe von Kindern, die Rassismus erfahren und die mit härteren Strafen zum Beispiel rechnen müssen, die damit rechnen müssen, dass bei Spielen sie nicht mitgefragt werden, ob sie mitspielen wollen und so weiter? Das wissen Kinder schon total früh. Das heißt, Kinder sind nicht frei von Rassismus, Kinder sind nicht in Anführungszeichen unschuldig, was auch immer das konkret bedeuten soll, sondern Kinder sind Teil unserer Gesellschaft. Das heißt auch, sie sind Teil von diesen diskriminierenden Strukturen und üben die eben sehr früh ein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auf dem Schirm zu haben in der Kita, weil da sehen wir solche Sachen. Also ein ganz konkretes Beispiel. Und ich bringe auch gern dieses Beispiel von meinem eigenen Kind, weil ich mache Bildungsarbeit zum Thema Rassismus. Ich habe genau die gleichen Gespräche wie alle anderen Eltern auch. Mein Kind kam irgendwann aus der Kita und hat ein Bild gemalt und hat mich gemalt. Dann meinte ich, naja, aber meine Hautschattierung sieht anders aus. Und dann meinte mein Kind, ja, aber ich male nicht mit Schwarz und Braun. Schwarz und Braun sind hässlich. Also das ist so ein total typisches Beispiel. Dann meinte ich, was meinst du denn damit?
Ja.
Meinte ich, ja, das sind einfach hässliche Farben. Dann meinte ich, ja, aber da geht es ja um meine Hautschattierung, so sehe ich aus. Und dann war sie so ein bisschen so, okay, darüber habe ich nicht so richtig nachgedacht. Und dann meinte ich, aber findest du mich denn hässlich? Also das ist natürlich jetzt sehr auf so einer persönlichen Ebene. Mein Kind war, ich würde sagen, vielleicht 3,5 oder 4 in der Zeit. Genau, und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Da meinte ich, weißt du was? Ich kenne das auch. Als ich in der Kita war, haben Kinder das ganz oft zu mir gesagt und dann wollten die nicht mit mir spielen. Und dann ist sie so ein bisschen so in dieses Überlegen gekommen von, stimmt, ich habe Bezugspersonen, von denen ich nicht sagen würde, dass die hässlich sind, sondern, keine Ahnung, ich würde irgendwas anderes sagen, aber eben nicht das. Und das sozusagen zu reflektieren, das geht in meinem Fall, weil ich tatsächlich eine schwarz positionierte Person bin. Das wird eine weiße Person so wahrscheinlich nicht direkt machen können. Aber was ich sagen möchte ist, also auch hier habe ich nicht explizit über Rassismus gesprochen, sondern ich hab über die Erfahrung gesprochen, die sich daraus ergibt. Das Wort Rassismus ist in dem Zusammenhang nicht ein einziges Mal gefallen. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir so wachsam sind für die Arten und Weisen, die Kinder auch finden, um Rassismus eben auch zu wiederholen, um andere Kinder zu verletzen, um dafür zu sorgen, dass die nicht mitspielen können und so weiter.
Wobei ich mir schon vorstelle, so ab dem Vorschulalter ist so meine Idee, dass man schon das Wort Rassismus auch in den Mund nehmen könnte, ne? Also ich finde, da stelle ich mir vor, dass da einfach auch eine Reife da ist, zu sagen, okay, es ist wichtig, das Wort mal zumindest gehört zu haben, auch wenn ich es natürlich nicht allumfassend schon begreifen kann, aber es zumindest schon mal in den Mund genommen zu haben, ne? Also denke ich, ja.
Total, würde ich total mitgehen. Ich glaube auch. Also ich glaube, das Vorschulalter ist ein Alter, wo dieser Begriff auf jeden Fall mal gefallen sein kann
Ja.
und so ein bisschen gefüllt werden kann. Was ich so als, das ist so meine Erfahrung, Kinder sind ja auch sehr unterschiedlich, aber so meine persönliche Grundregel ist, so kurz wie irgend möglich, sodass die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie ausgeschöpft wird. Und dann, wenn so dieser Moment kommt von, okay, alles, was du jetzt erzählst, ab jetzt erzählst du nur noch Sachen, die uninteressant sind. Genau, also ich finde das deshalb wichtig, weil das macht auch etwas damit, wie wir sozusagen diese Begriffe überhaupt in den Raum bringen, dass wir eben nicht versuchen, okay, ich muss das jetzt so ganz kompliziert, das ist nicht notwendig. Also es kann wirklich einfach sowas sein wie, in meinem Fall sowas wie, ja, Kinder haben deswegen auch nicht mit mir gespielt, weil die das gesagt haben und das ist Rassismus zum Beispiel. Also und dann das immer sozusagen dieses Wort mit konkreten Beispielen verknüpfen, das ist zum Beispiel eine Option.
Ja, dass es gefüllt wird, ne? Dass es nicht nur so ein Wort ist, sondern eben auch gefüllt wird mit Ideen, was kann das sein? Vielleicht mit eigenen Erfahrungen oder Erfahrungen von der anderen Person, mit der ich gerade rede, ja. Jetzt hatten wir ja vorhin schon gesagt, also so ein erster Einstieg, um mit Kindern darüber zu sprechen, ist vor allem erstmal selber für sich zu reflektieren, wo handle ich vielleicht rassistisch, unwissentlich, ja, also um so diese eigenen, ich nenne es mal blinden Flecken, sich deutlich zu machen oder Verhaltensweisen, die ich angelernt bekommen habe, einfach mal zu hinterfragen. Und da würde mich mal interessieren, wenn du so an Kita-Alltag denkst, ja, also wo würdest du sagen, womit könnten sich Erzieherinnen und Erzieher im Kita-Alltag, also wo könnten die einfach achtsamer umgehen, um nicht unbewusst rassistisch, sich unbewusst rassistisch zu verhalten? Ich habe ein Beispiel, das ist jetzt nicht rassistisch, aber ich finde schon also eine Form von Diskriminierung. Auch im Kita-Alltag meiner ältesten Tochter, wir hatten einen Elternabend und die Elternrunde war vorbei und ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, weil eine Erzieherin dann meinte, so, jetzt wäre es schön, wenn noch die starken Papas bleiben würden, um noch die Stühle wegzuräumen. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich so, was soll das denn? Ja, also wir Frauen können durchaus auch stark sein. Und ich stelle mir dann immer vor, ja, und so eine Äußerung kommen eben auch, wenn die Kinder dabei sind. Ja, und was wird den Kindern da vermittelt? Und ich stelle mir vor natürlich, dass es solche rassistischen Äußerungen auch gibt, die den Erzieherinnen und Erziehern vielleicht gar nicht so bewusst sind, weil sie sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben oder es schon immer so gesagt bekommen haben oder was auch immer da die Ausreden sind oder die Erklärungen. Und da würde mich mal interessieren, fällt dir was ein, was so, ja, was so schnell mal über die Lippen geht und dann sagt, ah Mann, wäre schön, da mal drüber nachzudenken, ob man es nicht anders sagt.
Ich weiß gerade gar nicht, ich finde es das spannend, dass du nach expliziten Aussprüchen fragst, weil das ist gerade gar nicht meine Assoziation gewesen, sondern ich musste direkt denken an Fasching und Faschingskostüme, also bei
Ja.
denen ja echt super viel auch Rassismus reproduziert wird, so diese Vorstellung von, ich verkleide mich heute als wer auch immer von Rassismus betroffen ist, da gibt es ja super viel.
Ja.
Da musste ich gerade dran denken und dann dachte ich noch an was anderes, nämlich den Aspekt, den ich gerade schon eingebracht habe. Und auch dazu gibt es übrigens Untersuchungen, dass Kinder, die von Rassismus betroffen sind, oftmals härter bestraft werden. Und zwar an allen möglichen unterschiedlichen Stellen sozusagen ihrer nicht nur schulischen Bildung, sondern auch schon in der Kita. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, wo es total Sinn macht, hinzugucken, nämlich dieses, wie gehe ich eigentlich mit welchen Kindern um? Welche
Ja.
sind für mich die lieben Kinder? Welche sind für mich die Kinder, die ich irgendwie immer als anstrengend wahrnehme?
Ja.
Also sowas zum Beispiel, aber ein ganz anderer Aspekt, wenn wir nochmal bei Sprache sind, ist auch so, wie wird Sprache eigentlich gefördert in der Kita? Welche Sprachen werden gefördert? Werden alle Sprachen als gute Sprachen wahrgenommen zum Beispiel? Oder gibt es vielleicht Sprachverbote, dass bestimmte Sprachen nicht gesprochen werden dürfen oder so? Also in Schulen gibt es die ja durchaus.
Das war mir gar nicht klar, um tatsächlich
Ja, also in Schulen weiß
zu
ich, dass es das auf jeden Fall gibt. Und dann dachte ich noch an einen anderen Aspekt, nämlich Namen. Welche Namen kann ich aussprechen? Wo gebe ich mir Mühe? Und bei welchen Namen kriege ich es halt vielleicht von sozusagen der kleinsten Gruppe bis dann ins Vorschulalter nie richtig hin, den Namen auszusprechen? Also auch das, da geht es ja auch total um Respekt, ne? Zu sagen, du hast deinen Namen und es ist wichtig, dass ich deinen Namen richtig aussprechen kann. Bei wem mache ich das? Mache ich das nur bei deutsch klingenden Namen? Oder kann ich das bei allen Namen, kann ich diesen Respekt sozusagen für alle aufrechterhalten?
Ja, und sich da auch zu hinterfragen, warum kann ich da diesen scheinbar Respekt nicht aufbringen oder ist es eine Unsicherheit? Also ich glaube, bei mir wäre es zum Beispiel, stelle ich mir vor, wenn ich einen Namen habe, wo ich die Buchstaben hintereinander lese und mir vorstelle, ich weiß nicht, wie ich es ausspreche, ich will mir aber auch nicht vielleicht die Blöße geben, es ist mir peinlich, dass ich das nicht weiß, das könnte ja auch mit reinspielen. Und da würde ich auch sagen, ja, also würde ich da gerne eine Ermutigung auch raussprechen, weil das bringt ja auch einander in Kontakt. Und wie du schon sagst, das spiegelt dem anderen auch einen Respekt wider. Ja, also ich möchte, mir ist es wichtig, mit dir in Kontakt zu gehen und ich möchte dich beim Namen ansprechen, und das zu zeigen eben, dass es mir wichtig ist, mit dir als Person in Kontakt zu sein.
Total. Und ich finde, gerade in dem Zusammenhang ist es ja wirklich denkbar einfach. Ich frage einfach die Person, wie spreche ich deinen Namen richtig
Oh.
aus? Das mache ich auch. Ich habe ja super viele Namen, die ich auch nicht, wenn ich die lese, die ich jetzt auch nicht so ad hoc aussprechen könnte, sondern
Ja,
frage einfach nach.
ganz genau, ja. Ich hatte auch gleich noch als Idee, weil es mir selber auch so ging, beziehungsweise das war so mit der erste Kontaktpunkt, wie ich auf das Thema so für mich mal oder wachgerüttelt worden bin und aufmerksam geworden bin, war das Thema, du sagst Hautschattierung, finde ich übrigens auch ein schönes Wort. Ich hab's, ich sage Hautfarben und habe Hautfarben gekauft, verschiedenste Farben für meine Kinder. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Und als ich diese Packung in der Hand hatte, dachte ich, Scheiße, wie lang habe ich das unbewusst Hautfarbe genannt von der Farbe, von der ich dachte, das ist die Hautfarbe, das ist die Hautfarbe. So was Blödes, ja. Und ich stelle mir vor, dass das auch Kita-Alltag ist, ja. Dass natürlich
Voll.
Das schon allein, wenn die Kinder am Tisch sitzen, ja, so stelle ich mir das vor, die malen sich da gerade und gib mir mal die Hautfarbe so. Und die Erzieherin greift zum Beige, Rosa, was auch immer, weil sie in ihrem Kopf hat, das ist das, was das Kind meint, ja. Und ich stelle mir vor, dass das auch so eine typische Verhaltensweise ist, die vielleicht Erzieherinnen, Erziehern durchaus im Kita-Alltag passiert.
Total, und ehrlicherweise nicht umsonst ist der Titel von den beiden Gründerinnen von Tebalu, die ja Diversity-Spielzeug anbieten, gib mir mal die Hautfarbe.
Ja, genau
Genau
das, ja.
darum. Ich finde es total interessant, weil ich muss immer denken an eine Situation, die ich auch gerne in dem Zusammenhang erzähle. Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich mein Zimmer neu renoviert und habe mit einer Freundin gesprochen, welche Farbe ich die Wand streichen möchte. Ich war so, will ich vielleicht so? Und dann meinte sie so, wie wär's mit einem Hautfarbenton? Und dann meinte ich, ich will doch nicht in so einem dunklen Zimmer hocken. Und dann war sie so, also genau,
Da
das
ist der
einfach nur
Groschen
mal so
gefallen.
total. Und das, da manchmal hilft wirklich so was Simples. Aber tatsächlich benutze ich absichtsvoll nicht den Begriff Hautfarbe. Das ist kein Zufall, sondern ich benutze meistens Hautton oder Hautschattierung. Und zwar einfach deshalb, weil der Begriff Hautfarbe kein neutraler Begriff ist in meiner Wahrnehmung, sondern der ist sehr stark an Rassismus geknüpft. Das heißt, wir sprechen, wenn wir über in Anführungszeichen Hautfarben sprechen, eigentlich immer nur über ganz bestimmte Menschen. Weiße Menschen müssen nicht darüber sprechen, dass sie weiß sind. Wir haben genau diesen Aspekt, von dem du gerade sprachst, nämlich es gibt einen Stift und das ist, wenn wir über Hautfarben sprechen, das ist quasi das, die Norm, das ist sozusagen der Standard. Genau, das heißt, Hautfarbe ist für mich nicht losgelöst von Rassismus, sondern die Vorstellung von Hautschattierungen und dass sie eine Relevanz haben für uns in der Gesellschaft und wer welche Zugänge hat, das ist nicht neutral, sondern das ist Teil von Rassismus. Deswegen versuche ich meistens andere Begriffe zu verwenden, wie Hautschattierung oder Hautton. Ich beschreibe genau das, was Leute beschreiben wollen und trotzdem versuche ich einen Begriff zu wählen, der eben nicht zu diesem Konglomerat sozusagen gehört.
Ja. Und fallen dir noch, ja, weiß ich nicht, so Spiele ein, also die immer mal wieder angeboten werden, wo du auch denkst, oh, das könnte man wirklich nochmal kritisch hinterfragen, ob man das nicht anders nennen kann. Ja, vielleicht ist der Inhalt völlig neutral oder beziehungsweise gar nicht kritisch, aber wo vielleicht das Spiel irgendwie ja einfach eine rassistische Bedeutung hat oder so und was man sich vielleicht gar nicht so. Ich habe dieses Spiel, das hatte ich auch in dem einen Buch nochmal genommen, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich damals gespielt habe. Es wäre mir nicht sofort eingefallen. Ich kenne es als Titel. Ich wüsste gar nicht, wie es geht, aber da dachte ich, ja, stimmt, das kenne ich auch noch als Titel. Und jetzt frage ich mich gerade, fällt dir noch irgendwas ein, wo du denkst, na, das wäre toll, wenn da irgendwie ein anderer Blick einfach nochmal drauf geworfen wird und das kritisch hinterfragt wird, möchte ich das wirklich noch so nennen?
Genau, das ist tatsächlich eins, aber ich dachte gerade noch an, gar nicht an Spiel, aber dieses Lied Aramsamsam zum Beispiel.
Ah, oh
Da
Gott,
kommt ja
das ist
irgendwie.
auf jeden Fall ein sehr klassisches Spiel, würde ich sagen. Ja, gut, dass du es ansprichst,
Da
sag.
musste ich gerade dann denken, da gibt es ja sozusagen so, also gibt es einerseits diese Gesten und dann gibt es eben diese Gebetsgeste, also im weitesten Sinne Gebetsgeste und dazu wird Arabi gesungen. Da
Ja.
bin ich immer so, warum? Ich habe dann irgendwann versucht, einfach das tatsächlich anders zu belegen. Ich habe dann irgendwie Kohlrabi, ich habe so einen Gemüsesong halt draus gemacht. Das war dann sozusagen, und ich habe auch die Gesten verändert, aber genau, ich habe dann, aber das lässt sich abwandeln. Also manche Sachen lassen sich abwandeln. Bei manchen ist einfach die gesamte, ich glaube, so die gesamte Idee manchmal so schwierig. Aber ich habe gerade, was so Spiele angeht, habe ich gerade gar nicht so konkrete Beispiele. Mir ist tatsächlich direkt dieser Song eingefallen.
Drei Chinesen mit dem Kontrabass ist mir noch eingefallen.
Ja, das fällt mir tatsächlich auch ein. Dafür gibt es tatsächlich das, was da teilweise auch gemacht wird. Dafür gibt es tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Begriff, der nennt sich Chinoisieren. Da geht es eigentlich einfach darum, dass quasi vermeintliche Sprachen nachgemacht werden. Also auch so diese Abwertung von, wenn ich so und so spreche, dann klinge ich wie
Ah,
eine
ja.
Person aus, keine Ahnung, Ostasien oder so. Also das ist zum, da musste ich gerade dran denken. Dann natürlich die Alternative zu Schnick, Schnack, Schnuck zum Beispiel. Da haben wir genau auch dieses Chinoisieren zum Beispiel.
Ja. Ja, dann viele Bücher einfach, ne, die sie, glaube ich, so im Kita-Alltag stehen. Du hast vorhin schon so einen schönen Vorschlag, mal alle Bücher sich vorzunehmen und mal zu stapeln. Ich stelle mir vor, dass das eben auch, werden schon ganz viele Aha-Effekte kommen, ne? Dass man denkt so, okay, also hier ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf an Literatur angesagt, um wirklich eine Repräsentation von mehreren Menschen, also von allen Menschen irgendwie zu kreieren und eben den Kindern einen weiten Blick und viele Perspektiven an die Hand zu geben, ne? Ja.
Total. Und ich finde, eigentlich ist es auch unabhängig davon, ob in einer Kita zum Beispiel nur weiße Kinder sind. Also selbst denen würde ich nicht die Welt vorenthalten wollen,
Ja,
ehrlich gesagt.
klar.
Also ich finde auch diese Perspektive nochmal so wichtig, weil Leute manchmal denken, naja, aber bei uns sind alle weiß, deswegen gibt es hier keinen Rassismus. So funktioniert es nicht. Also ein gutes Beispiel ist, dass, keine Ahnung, das ist eine andere Form von Diskriminierung, Sexismus, aber dass Männer untereinander sind und abwertend über Frauen sprechen, ist trotzdem sexistisch, auch wenn nicht direkt eine Frau da ist. Also das finde ich so einen total wichtigen Punkt. Aber den anderen Punkt, den ich wirklich auch an Bildung zum Thema Diskriminierung immer wieder so wichtig finde, ist, ein Teil unseres Bildungsauftrags, zumindest verstehe ich es so, besteht ja darin, die Komplexität der Welt Kindern näher zu bringen. Und dazu gehört für mich natürlich auch, dass ich unterschiedliche Menschen repräsentiere und auch in positiven Rollen repräsentiere. Das ist für mich ein ganz, ehrlich gesagt, auch simpler Teil davon. Und zwar unabhängig davon, welche Kinder sind real in der Kita. Sind da Kinder, die von Rassismus betroffen sind, oder sind da ausschließlich weiß positionierte Kinder, die eben nicht von Rassismus betroffen sind?
Ja, ihnen einfach wirklich die Welt eröffnen, genau. Also alle möglichen Perspektiven geben und nicht nur die eine, die ich vielleicht im Kopf habe, sondern out of the box denken, ne? Also auch zu gucken, okay, das ist gerade meine Box und was für andere Perspektiven und Möglichkeiten gibt es auch noch, ja.
Total. Und ich finde es total spannend, weil es gibt ja manchmal diese Vorstellung von Kinder müssen sich sehen in Illustrationen oder so. Und ich finde es aber total spannend, wenn ich mich zum Beispiel hinsetze mit meinem Kind und wir haben Illustrationen von super diversen Leuten. Also wir haben so ein Buch, das ist vom Zuckersüß Verlag, das heißt Körper sind toll. Und da sind ganz viele ganz unterschiedlich aussehende Menschen dargestellt. Und wir sind das Buch mal durchgegangen und ich habe auf jeder Seite gefragt, wem bist du hier am ähnlichsten? Und sie hat diese Frage beantwortet, aber sie hat sie gar nicht ausschließlich anhand von Aussehen beantwortet. Manchmal zum Beispiel hat sie gesagt, diese Person sieht gerade ganz glücklich aus, die Person ist mir am ähnlichsten. Also, und da finde ich auch, wird nochmal so deutlich, so dieses, ja, Kinder müssen sich sehen, aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich ganz konkret und wie sehen Kinder sich vielleicht auch im jeweiligen Moment? Da geht es nicht nur darum, habe ich irgendwie, also genau, ne, habe ich irgendwie vor allem weiße Kinder in der Kita und deswegen müssen sozusagen alle Kinder in den Büchern auch weiß sein? Natürlich nicht.
Ja, finde ich wirklich einen guten Punkt. Du hattest vorhin auch schon den Shop genannt von Tebalu und den würde ich nachher hier auch in die Shownotes mit reinpacken, weil ich glaube, das ist einfach eine super gute Fundgrube. Wenn Kitas wirklich sagen, ich möchte hier was ändern und ich möchte das hier anpacken und ich möchte da wirklich den Scheinwerfer auch mal drauf werfen, um da mal zu durchstöbern. Was wären denn noch so Ideen für dich? Wie können, wenn jetzt eine Erzieherin, Erzieher unseren Podcast hört und sagt so, okay, da will ich mich wirklich mal informieren. Ich will hier bei mir anfangen oder ich will mit meinem Team was anpacken und will es dann an die Kinder weitergeben. Was wären jetzt so deine Empfehlungen? Wie können sich Erzieherinnen, Erzieher mit dem Thema am besten auseinandersetzen? Wie kann es losgehen? Was sind so die ersten Schritte?
Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, erstmal einen Einstieg so in das eigene Lernen zu finden. Dazu können natürlich Bücher ganz hilfreich sein. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, wie erkläre ich Kindern Rassismus? Das ist wirklich kein super dicker Band, sondern das sind ein paar Seiten, also sind vielleicht 100 Seiten oder so mit vielen Illustrationen. Aber da geht es auch nochmal so runtergebrochen um unterschiedliche Altersgruppen. Also wie könnte ich das in der Kita machen zum Beispiel? Wie könnte ich das in der Grundschule machen? Wie könnte ich das dann später in der Oberschule machen? So also um so ein bisschen so eine Art, naja, Leitfaden ist ein starkes Wort, aber so eine Unterstützung zu geben von, welche Schritte können wir eigentlich in welchem Alter machen und was ist auch fruchtbar. Ich hatte gerade noch das Buch von den Gründerinnen von Tebalu genannt, also Gib mir mal die Hautfarbe. Die haben in diesem Jahr noch das Buch Wie erkläre ich Kindern Diskriminierung herausgebracht zum Beispiel. Ich habe 2022 ein Kinderbuch beim Carlsen Verlag herausgebracht, auch zum Thema Rassismus. Das richtet sich zwar an Kinder, die 8 sind, aber ich glaube, auch für Erwachsene, die so einen Einstieg finden, kann es total hilfreich sein, weil wirklich alle möglichen Begriffe erklärt werden und die Sprache eben recht simpel ist. Und ich glaube, dass das als Beispiel zu haben hilfreich sein kann, um dann selber später auch ins Gespräch mit Kindern zu gehen. Also ich glaube, dass das sozusagen ganz gute Ressourcen sein können. Ich mag auch gerne die Bücher im Zuckersüß Verlag sind sie herausgekommen, das Buch vom Antirassismus und das Buch vom Feminismus. Und die sind beide von Leuten geschrieben, die auch unterschiedliche Formen von Diskriminierung immer einfließen lassen. Das heißt, auch das Buch vom Feminismus, da sind ganz viele Aspekte drin, die im Zusammenhang mit Rassismus wichtig sind. Und das richtet sich an eine Zielgruppe von ungefähr 11 bis 17. Aber ich finde auch das hilfreich, weil hier haben wir nochmal so eine Idee von, also was könnten vielleicht so Übungen sein oder Reflexionsaufgaben, die ich vielleicht auch mit kleineren Kindern schon abgewandelt machen kann. Also das kann hilfreich sein, wirklich erstmal so einen Einstieg in diesen eigenen Lernprozess zu finden. Ich finde auch Podcasts übrigens dazu super hilfreich. Es gibt ein paar Podcasts, die sich wirklich auf eine gute und auch sehr direkte und persönliche Art mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Manchmal gibt es welche, die sich so zum Beispiel historisch damit beschäftigen oder vielleicht auch spezifisch mit Deutschland zum Beispiel beschäftigen. Also sowas finde ich hilfreich. Bei mir ist im letzten Jahr, nicht bei mir, sondern im Verlag, auch Familiar Faces, sind im letzten Jahr rausgekommen, ein Workbook, das ich gemacht habe. Das ist wie so eine Art Lerntagebuch, eine Mischung aus Lerntagebuch und Workshop. Das können Leute sozusagen für sich selbst machen. Da sind Aufgaben drin und die können auch in dem Buch gelöst werden. Und ich habe ein Kartenset herausgegeben, wo wir sozusagen Karten haben, wo so Reflexionsfragen drauf sind, die wir mit Kindern machen können, auch gemeinsam. Das heißt, die sind tatsächlich so gestaltet, dass wir uns mit Kindern hinsetzen können. Und da sind zum Beispiel dann so Übungen wie, komm, wir schauen uns mal an, welche Kinder kommen eigentlich in unseren Kinderbüchern vor, zum Beispiel. Oder das könnte auch sowas sein wie zum Beispiel, wie habe ich mich gefühlt, als ich Rassismus erfahren habe und dieses Gefühl dann zum Beispiel aufzumalen auf einem Blatt Papier oder so. Also da sind so sozusagen so ein paar, ja, vielleicht nochmal so ein paar Prompts sozusagen, die unterstützen können.
Ja, mega gut. Also das werden wir alles auf jeden Fall in die Shownotes packen. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, da interessiert bist, dann schau da rein. Das sind ganz viele tolle Buchempfehlungen gewesen. Erstmal vielen Dank dafür. Und Josephine, du
Gerne.
hast ja auch, ich meine, auf deiner Seite gelesen zu haben, dass du auch in Einrichtungen gehst, in Institutionen und auch ja, Workshops eben anbietest. Wäre das auch was, womit sich jetzt, wenn jetzt eine Kita sagt, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir in unserer Teamsitzung oder mal als Team generell, dem wir uns widmen wollen, wäre das was, wo man dich auch kontaktieren könnte oder wenn du jetzt nicht gerade nach München fahren möchtest, wenn ja jetzt eine Kita ist oder auch vermitteln könntest, aber vielleicht fährst du ja auch nach München, ist ja wunderschön da. Also das wäre auch etwas, ne, was du anbietest, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden
Total.
habe.
Also genau, es gibt viele Leute, die Workshops anbieten. Manche machen das so ganz spezifisch für bestimmte Organisationen, also seien es Universitäten zum Beispiel oder Museen oder so. Manche machen das übergreifend. Genau, ich habe das in ganz vielen, ganz unterschiedlichen Organisationen gemacht. Das sind genauso wirtschaftlich agierende Organisationen wie Unis und Museen und Kitas zum Beispiel auch. Also genau, das ist natürlich eine Option, den Teamtag zum Beispiel zu nutzen, um zu sagen, wir machen eine Weiterbildung zum Thema Rassismus oder das kann auch sehr praxisnah sein, ne? Wir gucken uns mal gemeinsam die Kita an. Was haben wir eigentlich so an Spielmaterialien? Was haben wir eigentlich so an Abläufen zum Beispiel? Was für Feiertage feiern wir und so weiter?
Ja. Und vielleicht doch noch eine letzte Frage, auch wenn es jetzt nochmal vielleicht auch nochmal ein Fass aufmacht, aber ich finde die wirklich wichtig, wenn jetzt Erzieherinnen sehen, okay, da ist ein Kind von Rassismus betroffen, ja, also wie können Erzieherinnen, was können die eigentlich konkret tun, um Kinder vor Rassismuserfahrungen im Kita-Alltag zu schützen? Meine erste Idee ist natürlich darüber sprechen. Ne, reden, reden, reden und den Kindern das bewusst machen, was sie da gerade gemacht haben. Da hilft mir wieder Wissen, also das, was wir jetzt die ganze Zeit in der letzten Dreiviertelstunde hier besprochen haben, sich selber Wissen aneignen, um es überhaupt zu sehen. Ne? Jetzt beantworte ich mir selber meine Frage, du ergänze gern, ja, aber das ist, so, ist ja auch schön, dass es so die
Voll.
Frage ist beantwortet durch unser Interview. Also sich selber es bewusst zu machen und dann einzugreifen und beziehungsweise dann eben die Kinder auch mitzunehmen, hey, warum ist das jetzt rassistisch? Wie können wir damit anders umgehen? Was kannst du anders, wie kannst du anders handeln? Ne? Also ohne dem Kind ein Gefühl zu geben, du hast ja was falsch gemacht, weil vielleicht hat es das gar nicht. Also es hat was falsch gemacht, aber es ist, hat es vielleicht nicht unbedingt willentlich falsch gemacht, sondern es hat es vielleicht auch so gelernt und da nochmal genauer hinzuschauen. Also auch da keine Schublade aufzumachen, das will ich eigentlich damit sagen, sondern auch da das Kind, was sich rassistisch vielleicht geäußert hat oder sich verhalten hat, das aufzufangen und zu schauen, hey, was war da los? Ja.
Ich würde vielleicht noch auch was anderes einbringen wollen. Und zwar ein Aspekt, den ich total wichtig finde. Wenn ich den Begriff Rassismuskritik benutze, dann meine ich damit ganz konkret, gegen Rassismus einzutreten. Und das bedeutet auch, dass ich als Person eine klare Haltung haben muss, eine klare innere Haltung. Also, dass für mich zum Beispiel klar ist, wenn ich in der Kita arbeite, mir ist wichtig, dass Kinder, die von Rassismus betroffen sind, dass die hier genauso einen guten Tag haben wie Kinder, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und dann stellt sich die Frage, wie mache ich das? Und wie gehe ich zum Beispiel in einer Situation vor? wo Rassismus wiederholt worden ist. Genau, das kann das Gespräch sein. Das kann auch sein, dass ich vielleicht auch mal mit Eltern insgesamt spreche. Vielleicht geht es dann auch in die Richtung, dass wir als Kita überlegen, okay, was ist eigentlich unsere Grundhaltung zu dem Thema? Wie können wir, und das ist ein Punkt, den ich super wichtig finde im Zusammenhang mit Rassismuskritik, wie können wir eigentlich Schutz herstellen für Kinder, die von Rassismus betroffen sind? Weil das ist eine ganz zentrale Frage. Also wie können wir gucken, dass diese Menschen geschützt sind? Und ich glaube, dazu ist es erstmal wichtig, einerseits natürlich Wissen zu haben, aber eben auch eine für sich innerlich klare Haltung zu haben. Und in dem Workbook, das ich gemacht habe, da versuche ich das auch so ein bisschen deutlich zu machen. Und das ist was, was wir einüben. Wir üben sozusagen ein, einerseits, was ist meine Haltung und was leitet sich davon ab? Und wie könnte das eigentlich in unterschiedlichen Situationen aussehen? Also das überhaupt mal gedanklich so durchzuspielen. Was könnte ich da, was könnten so, keine Ahnung, 10 Sätze sein zum Beispiel, mit denen ich versuche, altersgerecht zu erklären, was Rassismus ist. Das ist was, das können wir uns zurechtlegen. Also am Ende des Tages finde ich wirklich auch immer wieder wichtig, aufzuzeigen, Rassismus als Form von Diskriminierung ist auch nicht so mega kreativ in gewisser Weise. Das heißt, es gibt so die paar Sachen, von denen wir wissen, die werden passieren und wieder passieren und wieder passieren. Das bedeutet allerdings auch, das ist ja für uns eine total gute Handlungsoption, weil wir können, weil das eben immer und immer wieder passiert, uns überlegen, wie reagiere ich da ganz grundsätzlich drauf? Wie möchte ich das eigentlich? Und dann können wir es üben. Dann können wir gucken, okay, jetzt habe ich es so gemacht. Hat das irgendwie, war das hilfreich? Hat das funktioniert? Geht es dem Kind, das Rassismus erfahren hat, dadurch besser zum Beispiel? Also hier ist, glaube ich, auch total wichtig, nicht ausschließlich das Kind zu fokussieren, von dem Rassismus ausgegangen ist, sondern wirklich auch immer zu gucken, was braucht eigentlich das Kind, das gerade eine Verletzung erfahren hat zum Beispiel. Aber ich glaube, da ist eben einfach wichtig, sich zu überlegen, okay, was sind zum Beispiel die 10 Sätze und die übe ich ein und wenn ich merke, ich muss irgendwo nachschleifen, weil das irgendwie, keine Ahnung, es war zu kompliziert zum Beispiel oder es wurde nicht verstanden oder wie auch immer, dann bastel ich halt an denen rum und probiere das aus. Also ich finde, das ist wirklich so wichtig, zu überlegen, wie kann ich es in die Praxis umsetzen, in der Praxis ausprobieren, gucken, ob das funktioniert und für den Fall, dass es nicht funktioniert, überarbeite ich es halt.
Ja, super. Also ich habe so rausgehört, ich glaube, das Workbook ist echt nochmal ein super Material, womit Erzieherinnen, Erzieher oder auch Eltern natürlich arbeiten können, die Karten. Das klingt auch total spannend. Also wir verlinken das auf jeden Fall hier alles in den Shownotes, auch den Kontakt zu dir. Falls sich da wirklich Kitas einfach ja dem Thema widmen wollen und dich einladen wollen, dann findest du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auf jeden Fall den Kontakt und auch die ganzen Bücher. Es waren ja einige, aber es ist ja ist toll, wenn man einfach eine Auswahl hat und sich auf den Weg machen kann. Liebe Josephine, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses wirklich wichtige Thema einfach zu reden und ich hoffe, wir konnten da draußen einfach ja ein paar Hörerinnen und Hörer erreichen, die ja jetzt noch mal den Blick darauf werfen und sich selber fragen, hey, wo handle ich vielleicht rassistisch und will es aber eigentlich gar nicht und wo kann ich einfach ja wirklich noch mal genauer hinschauen, um eben die Kinder auch antirassistisch begleiten zu können und mich auch stark zu machen für Kinder, die von Rassismus betroffen sind, ne? Ja, ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ciao, ciao.